von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Im Laufe von mittlerweile 140 Folgen Meilen und Zeilen und mehr als 5 Jahren haben sich ein paar Lieblingsautorinnen und Autoren herauskristallisiert. Mit denen wäre ein wöchentlicher Podcast alleine schon absolut sinnvoll. So viel hätten die zu erzählen. Und wenn dann noch ein Pärchen wie Claudia Klavin und Jonathan Buttmann in ihren Büchern zusammenkommen, sind zumindest meine Wünsche nach Abenteuer, Meer und Reisen erfüllt. Und eure Wünsche nach dem Buch können wir auch erfüllen, wenn ihr am Ende der Show eine Frage beantwortet. Jetzt haben die beiden nämlich ein neues Buch geschrieben mit dem herrlichen Titel »Warum wir immer Sauerkraut an Bord haben. 33 gute Fragen für lange Segelreisen«. Die 33 Fragen schaffen wir heute nicht ganz, denn wir haben nur eine gute halbe Stunde Zeit. Aber jede einzelne wäre ja schon eine Stunde Podcast wert. Ganz kurz an euch. Diese Fragen sind entstanden während eurer Lesereise. Und das sind genau die Fragen, die ihr gestellt hättet, bevor ihr groß auf Reisen gegangen sind. Ist das richtig, Claudia?
Ja, genau. Also wir hätten ganz gerne irgendwie so auch aufgelistet gehabt, vielleicht ein paar Fragen und Antworten zu das, was uns bewegt hat, bevor wir losgefahren sind. Und damals haben wir sowas eigentlich noch nicht so gefunden.
Mhm.
Und deswegen haben wir dann mal geguckt, nach den Vorträgen haben wir immer so eine Fragerunde, da kann das Publikum uns Fragen stellen. Ja, und da gab es häufig gestellte Fragen und die haben wir jetzt ganz persönlich beantwortet in diesem Buch, indem wir aus unserer Erfahrung berichten. Also es ist jetzt kein technischer Ratgeber irgendwie. Es gibt zwar ein paar Kästchen da drin, die wertvolle Tipps vermitteln, aber im Prinzip sind das auch so Fragen, wo war es am schönsten? Das wird oft gefragt.
Genau, welche Versicherung?
Ja, und warum hattet ihr ein Bananaboot? Das ist ja auch nochmal so ein Ding, wo sich die Segler-Community immer wieder in die Haare gerät über dieses spezielle Beiboot. Und ja, so haben wir das dann zusammengetragen, wir zusammen, wir alle beide und haben sozusagen das, was die Menschen beschäftigt, was die Bevorbereitung einer Reise angeht oder aber auch die Durchführung einer Segelreise angeht, zusammengetragen und ein bisschen persönlich mit Anekdötchen unterfüttert auch beantwortet.
Ja, ja. Das Buch fängt so schön wunderbar mit dem Satz an, Landleinen haben feste Knoten. Das fand ich ganz toll. Das heißt frei übersetzt, es ist schwer loszukommen. Und wenn man mal unterwegs ist, gibt es eigentlich auch nur schwer ein Zurück, finde ich immer. Deshalb will ich gar nicht fragen, wie ihr losgekommen seid, das können die Leute ja selber lesen, sondern vielmehr, wie das Zurückkommen nach 7 Jahren auf See für euch war.
Ja, wir sagen immer ganz gerne, die Frage kriegen wir natürlich auch immer vom Publikum gestellt, liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Wir sind eigentlich gar nicht zurückgekommen. Wir waren ja 7 Jahre unterwegs und 7 Jahre sind eigentlich keine Reise mehr. 7 Jahre sind ein Lebensabschnitt und wir sind dann zwar wieder nach Deutschland zurückgekommen, ja, da wo wir eigentlich herkommen, wo wir aufgewachsen sind. Aber in Deutschland ist einfach ein neuer Lebensabschnitt von uns gestartet. Und zu diesem neuen Lebensabschnitt gehört zum Beispiel auch, dass wir was völlig anderes machen als vor der Reise. Also ich war vor der Reise, hatte ich ein Tonstudio, Claudia hat eine Art kleinen Kindergarten gehabt, sie ist Sozialpädagogin und jetzt arbeiten wir halt journalistisch weiter im Segelbereich und haben halt jetzt schon bei Desius Glasing mit diesem Boot zwei Bücher geschrieben und sind mit dieser Reise eigentlich auf Vortragsreise. Claudia hatte ja eben schon erzählt, dass wir diese Fragen halt auch immer auf unseren Vorträgen gestellt kriegen. Und ja, wir waren in den letzten Jahren alleine, ich habe das mal zusammengerechnet, ungefähr auf 70 Bühnen in Deutschland und Österreich und der Schweiz unterwegs. Und das war auch eine sehr, sehr schöne Reise, wo wir ja mal die Segel-Community im deutschsprachigen Raum so kennengelernt haben. Und also es war eine spannende und aufregende Zeit, die letzten 5 Jahre, seit wir wieder da sind. Und das hat sogar auch dazu geführt, dass wir gerade eine neue Reise schon wieder im Kielwasser haben.
Ja, genau. Danach wollte ich euch auch direkt fragen. Also euch ist wieder mal ein Boot über den Weg gelaufen. Es lag am Bodensee. Ihr habt das klar gemacht, seid dann die Donau runter, wo ich übrigens wahnsinnig gern dabei gewesen wäre, es aber nicht geschafft habe zeitlich. Und ihr liegt jetzt in Griechenland, seid aber gerade in Bremen. Claudia, erzählt mal, was euch da passiert ist. Also, dass ihr dieses Boot plötzlich habt.
Wie ist uns das passiert? Ja, das ist auch auf einem der Vorträge passiert. Und zwar hatte das Publikum natürlich auch immer die Frage an uns gestellt, habt ihr denn ein neues Boot oder ist es nicht traurig, kein Boot zu haben? Und ja, Jona hat dann immer so im Scherz gesagt, ja, wer eins günstig abzugeben oder zu verschenken hat, kann sich gern bei uns melden. Und dann stand da ein älterer Herr am Bodensee nach einem Vortrag und wippte so von einem Bein aufs andere und wir wussten, der hatte irgendein Anliegen, irgendwas will er.
Der hat was zu verschenken.
Ja, zu verschenken zwar nicht, aber der ist dann auch bald 80 geworden und sagte, jetzt reicht's auch mal mit meinem Boot. Und tatsächlich haben wir dann eine Dufour 4800, wie alt ist die, 40 Jahre alt, angeboten bekommen aus GFK, nicht aus Stahl, wie ein altes Boot. Und dann, ja, wie du gesagt hast, haben wir die flott gemacht. Das hat auch 2 Jahre gedauert, weil wir von Bremen immer runter mussten an den Bodensee. Ja, und dann haben wir es auf den Trailer gepackt und in Kelheim in der Donau wieder zu Wasser gelassen. Es war noch sehr spannend, weil diesen Sommer war die Donau fast ausgetrocknet in dem Teil. Und wir haben schon überlegt, was wir machen können oder ob wir in Bayern bleiben müssen. Aber tatsächlich hat uns dieses Boot bis nach Griechenland dann gebracht mit vielen Abenteuern und vielen Abschnitten. Also vom Fluss mit der Begrenzung von 2 Ufern übers weite Meer durch den Bosporus, ja, wo Wahnsinn. Auf der einen Seite Europa und auf der anderen Asien liegt. Also schon echt spannend. Und ja, jetzt sind wir eine knappe Woche oder eine gute Woche wieder in Bremen. Ja.
Wenn ihr so auf Reisen seid und die Leute fragen euch, die haben ja wahrscheinlich alle die gleichen Sorgen, Ängste und Nöte, daher die 33 Fragen. Gibt es aber vielleicht 1, 2 Fragen, die am allerwichtigsten sind, die am meisten gestellt werden?
Ängste sind eine Frage oder sind ein Thema, sage ich mal eher, weil jeder hat natürlich irgendwie Ängste, wenn er auf so eine Reise geht. Das hatten wir natürlich auch. Auch wir hatten dieses Bild natürlich vor Augen, dass man mal in einen Sturm gerät oder vielleicht einen medizinischen Unfall unterwegs erlebt. So, das sind eigentlich dann mehrere Fragen, die im Buch behandelt werden. Und ja, da haben wir natürlich irgendwie auch versucht, in dem Buch darauf einzugehen, wie wir denn damit umgegangen sind und ob diese Ängste auch eigentlich überhaupt unterwegs aufgetreten sind.
Und die meisten ja nicht, ne?
Eigentlich nicht. Die meisten sind nicht aufgetreten. Es hat sich für uns herausgestellt, dass man dann doch relativ konzentriert und klar ist, wenn man dann in so eine Situation gerät. Also wir hatten einen medizinischen Notfall. Wir sind in Stürme geraten. Wir haben technische Probleme gehabt, wenn man sie überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja, das passiert immer irgendwie nachts um 4, komischerweise. So, es ist dunkel, es pfeift draußen und irgendwas geht kaputt. Und wir haben einfach festgestellt, in diesen Situationen ist man sehr, sehr konzentriert und fokussiert auch, weil es bleibt dann ja nichts anderes übrig.
Nee, du musst halt funktionieren, weil du bist die einzige Person, die dich retten kann. Und in deinem Fall, du hast dich beim Fischausnehmen schwerst geschnitten und hast dich dann sogar selber genäht.
Ja, genau.
Ne? Nur als Beispiel.
Ja, das und ja, da
muss man halt können.
Da zum Beispiel, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel. Also ich bin im normalen Leben werde ich schon grün, wenn ich nur eine Spritze sehe beim Arzt, ja. Und in diesem Fall hat Claudia wirklich die Wunde zusammengehalten und ich habe mir mit der Nadel durchs Fleisch gestochen und die Hand selber wieder zusammengenäht und war in dieser Situation aber hochkonzentriert. Ja, und das war einfach klar.
Und auch keinen Schmerz
gespürt. Ich habe keinen Schmerz gespürt, das war wahrscheinlich das Adrenalin, ich weiß es nicht. Aber das Wichtigste ist halt, dass man ja nicht anders kann. Man muss da ja irgendwie durch. Ja, also es ist es gibt halt keine Hilfe. Wir waren in dieser Situation einfach vier Tage von dem nächsten Land oder der nächsten Krankenstation entfernt.
Ja, verbluten oder selber nähen.
Genau. Und man kann nicht viel zu Hause sagen, wenn man zum Beispiel, die Steuererklärung macht. Ich muss jetzt unbedingt erstmal staubsaugen, damit die Steuererklärung funktioniert.
Meine Lieblingsbeschäftigung, wenn ich Steuererklärung mache.
Genau. Also dieses Prokrastinieren, das funktioniert nicht. Gut, als es dann fertig war und ich dann im Salon saß, dann ist mir übel geworden. Dann habe ich gedacht, oh Backe, was war denn das eben? Aber dann waren wir außer Gefahr und in der Situation konnte Claudia dann weiter segeln, sozusagen das Boot weiter bedienen und ich konnte mich erstmal erholen. Und das ist keine Katastrophe draus geworden, ja.
Ich wollte noch mal was ergänzen, weil auch eine sehr oft gestellte Frage ist die, wie wir uns das finanzieren konnten.
Ja, klar. Das ist in Deutschland so die Hauptfrage, Finanzierung und Versicherung.
Richtig, genau. Aber dazu, ja, ich will jetzt auch nichts vorwegnehmen, aber dazu kann man ja immer nur wieder
sagen. Doch, schieß los, unbedingt, erzähl mal.
Naja, dass es auf die Bedürfnisse auch ankommt, die man vielleicht hier hat. Geht man jeden Abend essen oder kann man Dinge selber reparieren oder braucht man Leute, die einem dabei helfen? Oder hat man einen Katamaran, der vielleicht doppelt so viel in der Marina kostet oder ein Monohull? Und also wie gesagt, jetzt kann man auch nur individuell beantworten. Wir haben das in dem Buch für uns beantwortet, denn wir haben da mal einen Überschlag gemacht. Aber das ist eine Frage, die taucht wirklich regelmäßig und immer wieder auf.
Ja.
Und genau aus dem Grund haben wir auch gesagt, wir schreiben einen sehr persönlichen Ratgeber. Ja, gerade diese Frage ist eine, die persönlicher nicht sein könnte. Ja, weil da spielen ganz, ganz stark die eigenen Bedürfnisse rein. Da spielt auch ganz, ganz stark das andere Thema, was du eben angesprochen hast, das Thema Sicherheit oder Versicherungen ein. Ja, das ist auch ein großer Kostenfaktor. Und also wir haben uns auf dieser Reise zum Beispiel nur auf eine Reisekrankenversicherung reduziert und auf eine Haftpflichtversicherung fürs Boot. Mhm. Das ist vielen wahrscheinlich bei Weitem nicht genug. Wir haben alle Sicherheiten, die wir zu Hause hatten, aufgegeben, um diese Reise finanzieren zu können. Das ist nicht jedermanns Sache. Von daher, man kann das ganz gut irgendwie eingreizen. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, wo wir so eine Box in dem Buch gemacht haben mit so ein paar Fragen, die man sich selber einfach mal stellen kann. Mhm. Und daraus kann man ja auch so ein bisschen ableiten, wie hoch der persönliche finanzielle Bedarf eigentlich ist.
Mhm. Wie lange habt ihr an dem Buch geschrieben? Oder habt ihr schon während der Lesereise die Idee gehabt und mitgeschrieben?
Also Fragen bereichern ja auch. Und Fragen, die aus dem Publikum kamen, die haben uns immer wieder zum Denken auch so gebracht. Und im Kopf haben wir uns schon oft damit beschäftigt. So zum Beispiel mit diesen Fragen wie, wo war es am schönsten oder sowas. Das ist ja immer, oder wie seid ihr wieder angekommen? Das ist ja, wie konntet ihr zurückkommen?
Ja, da hast du die schöne Antwort gefunden in dem Buch. Mit Liebe zur Welt kann es überall schön sein.
Ganz genau.
Und das fand ich irgendwie ganz toll.
Genau, das habe ich nämlich dann auch gedacht. Ich habe viel drüber nachgedacht, über diese Fragen. Gerade über diese Fragen, die man gar nicht so gut beantworten kann, die sich im Kopf oder im Gefühl abspielen, so, ne? Von daher war das einfach oder ging das relativ schnell, das auf Papier zu übertragen. Ich glaube, das war vielleicht ein gutes Jahr oder sowas, dass wir uns damit beschäftigt haben. Und oder nicht mal. Und aber die Antworten, die waren schon da.
Wenn ihr auf diese lange Reise, die ja überraschenderweise dann 7 Jahre gedauert hat, statt irgendwie nur geplante 1 oder 2. Wenn ihr darauf zurückblickt und euch selber vergleicht, wie ihr vorher und wie ihr danach wart, könnt ihr das beschreiben oder ist das schwer?
Nee, das kann man ganz gut beschreiben. Also ich kann, und ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, wir sind in vielerlei Hinsicht gelassener geworden. Und das hat auch genau was damit zu tun mit diesen extremen Situationen, in die man gerät auf dem Boot und damit, dass man dann durch diese Situationen auch durch muss und sie nicht vermeiden kann. Ja, also gerade wenn man draußen auf dem Ozean ist, dann ist der Wechsel der Gefühle unglaublich. Also so wie man ihn im Alltag eigentlich jetzt, sage ich mal, in so einem normalen Landleben eigentlich selten erlebt. Ja, also ist man im totalen Glücksgefühl. Da hat einen berauschenden Sternenhimmel oder es kommt eine Schule Delfine an einem vorbei oder.
Ja, und dann bricht dir der Mast.
Naja, so extrem,
also das ist euch nicht passiert,
aber dann erscheint so eine graue, dunkle Wolke am Horizont und du weißt, oh, jetzt kommt aber gleich Mistwetter auf uns zu und dann ist auf einmal für ein paar Stunden Chaos, dann fliegt die Wildgischt waagerecht, dann schaukelt das Boot hin und her, alles ist total ätzend und man sitzt nur da und fragt sich, was mache ich hier eigentlich, warum tue ich mir das eigentlich an? Ja, und dann ein paar Stunden später ist wieder das Umgekehrte da, ne? Es ist wieder alles schön. Und dadurch habe ich haben wir etwas gelernt, und zwar, dass das Leben eigentlich im Fluss ist und dass alles irgendwie auch endlich ist, dass wenn man in einer extremen Situation ist, dass diese dann auch irgendwann vorbeigeht. Und so, das machen wir jetzt auch im Alltag. Also wir sind dann einfach viel gelassener geworden, wenn wir in irgendeiner blöden Situation sind. Also ich habe mich früher unglaublich schnell über irgendwas aufgeregt. Ja, also da ewig lange Schlange im Supermarkt, keine Ahnung, irgendwie so Alltäglichkeiten. Jetzt bin ich dann, ich weiß, das geht irgendwann vorbei. Ich sitze das einfach aus. Und
das hält auch an, ne? Auch nach 5 Jahren an Land jetzt.
Ja, also dazu haben wir eigentlich so einen schönen Spruch gefunden, gesprüht an eine Wand in Portugal. Und übersetzt heißt ja, egal wie dunkel die Nacht ist, der Morgen kommt auf jeden Fall. Und das ist eben das, was Jona meinte mit diesem Urvertrauen oder auch dieser Gelassenheit. After the sun comes rain und umgekehrt auch. Also es ist immer so, dass das Gute ja auch wiederkommt. Und
ja,
genau
ja.
Das ist so dieses Gefühl, was wir mitgenommen haben, dass wir nicht so stark mehr in diesen schlechten Situationen, dem Sturm, also den vergisst man ja auch, sobald man vor Anker liegt in der schönen Bucht. So. Also dass das eben Episoden sind, aber Episoden abgelöst werden, also empfunden schlechte von wirklich wieder guten, so, ne, die einem glücklich machen. Und das ist irgendwie so ein bisschen das, was wir da so verinnerlicht haben von der Reise.
Ja, und hinzu kommt noch, dass sich daraus auch ein gewisses, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber dass es sich so ein Urvertrauen entwickelt hat. So ein Urvertrauen, dass sich was auch was Positives im Leben ergeben wird. Also wir haben, du hattest es eben gesagt, wir hatten mal geplant, 2 Jahre auf Reise zu gehen. Wir hatten eigentlich auch nur das Geld für diese 2 Jahre. Da sind irgendwie 7 Jahre draus geworden. Und wie das auch im normalen Leben so ist, über so eine lange Zeit gab es natürlich auch Tiefpunkte auf dieser Reise, ja, wo wir pleite waren, wo wir ja nicht wussten, wie es weitergeht. Und da haben wir oft festgestellt, wir haben uns dann extrem bemüht, irgendwie was auf die Beine zu stellen. Das hat eigentlich nie geklappt. Ja, und ich weiß nicht, wieso das ist. In dem Augenblick, wo wir losgelassen haben, ist immer irgendwas entstanden. Und
ja.
Daraus hat sich, das war natürlich auch irgendwie sehr lehrreich. Also ich bin, wir planen nur noch sehr wenig eigentlich in der Zukunft und haben da einfach so ein Vertrauen entwickelt, dass sich irgendwie was ergeben wird.
Und jetzt mit eurem neuen Boot ist es eine andere Reise, ne? Also ihr wollt gar nicht mehr so furchtbar viel segeln, sondern ihr bleibt wahrscheinlich dann erstmal im Mittelmeer. Ihr habt in Griechenland eure Bucht gefunden, wo ihr euch wohlfühlt. Und es wird was anderes dieses Mal, ne? Weil ihr halt auch dieses Mal remote arbeiten könnt an Bord.
Ja, also wir haben uns eigentlich so vorgenommen, pro Tag nicht mehr als 20 Meilen zu segeln in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren.
Schön.
Griechenland ist so wunderschön. Griechenland hat
ja.
So viele schöne Buchten zum einfach ankern und das Leben genießen. Oder man hält vor der Taverne an direkt und geht schön essen. Und wir haben viele Freunde dort. Also von daher wird es erstmal Griechenland oder das Mittelmeer bleiben. Und ja, keine langen Schläge erstmal. Also man weiß nie, was kommt. Und das hat Jona ja eben gesagt. Also wir gucken nicht so, wir planen nicht für die Zukunft. Deswegen können wir das natürlich auch noch gar nicht so richtig sagen. Ob nicht vielleicht irgendwann in Gibraltar rauskommen oder weiß der Geier.
Klar, klar.
Aber der Plan ist erstmal so Griechenland zu genießen. Denn das war auch schon ganz schön eine ganz schöne Strecke, die wir auch noch verarbeiten müssen, die Donau entlang und dann das Schwarze Meer, was nochmal anders ist von seinen Häfen und dann...
Konntet ihr nicht in der Türkei anlegen, ne? Wegen der Einklavierungsgründen und so.
Wir hätten das gekonnt, ja doch, das kann man wohl schon, aber es ist wohl sehr teuer, da man mit einem Agenten einklarieren muss oder das gewünscht ist und das kostet viel Geld und da muss man mit einem Agenten auch wieder ausklarieren. Und dann sind die Marinas unglaublich teuer, sodass wir uns dann gesagt haben, na gut.
Ein letzter langer Schlag
durch die Dardanellen. Und dann war da das Mittelmeer und beziehungsweise Ägäis. Und Jona sagte, es riecht nach Griechenland, denn es hat in der Nacht vorher geregnet. Wir hatten noch geankert und es roch nach Pinien und Eukalyptus. Und ja, das war schon irgendwie so ein Moment, wo uns die Freudentränen gekommen sind.
Ja, dafür machen wir das, ne?
Aber das ist auch so unterschiedlich, ist das gar nicht von unserer anderen Reise. Wir sind zwar durch den ganzen Atlantik und den ganzen Pazifik gesegelt, haben sehr, sehr lange Strecken zurückgelegt, aber wir waren auch durchaus ein Jahr lang in Panama, wir waren ein Jahr lang in Französisch-Polynesien, wir waren ein Jahr lang in Fidschi, ja, weil wir ja auch uns immer irgendwie was dazu verdienen mussten. Und zum einen und zum anderen, weil wir es auch sehr genießen, länger an einem Ort zu bleiben, und weil man dann auch ganz anders mit den Menschen vor Ort in Kontakt kommt und in die Kultur einsteigt. Das ist jetzt natürlich in Griechenland, Europa nicht jetzt so ein wahnsinniger kultureller Unterschied wie jetzt in Französisch-Polynesien, aber dass man näher an die Leute rankommt und auch mehr von dem Leben vor Ort bekommt, das passiert halt nur, wenn man auch länger an einem Ort bleibt, und das schätzen wir halt sehr. Ja.
Jetzt ist euer neues Buch rausgekommen. Geht ihr wieder auf so eine Lesereise? Also macht ihr wieder 70 Lesungen in Deutschland, Österreich, Schweiz, oder haltet ihr es ein bisschen langsamer diesmal?
Wir zwei sind schon in Sack und Tüten, sage ich mal. Also am Freitag sind wir zum Beispiel in Bitterfeld und geben da einen Vortrag. im März sind wir am Steinhunder Meer. Wir sind auch wieder auf der Boot Düsseldorf. Aber ja, dadurch, dass wir jetzt eigentlich ja bis Sonntag letzte Woche unterwegs waren, ist das so ein bisschen die Planung dafür noch so ein bisschen, wurde so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, sage ich mal. Also da müssen wir uns noch kümmern. Aber wir haben durchaus Lust, auch noch ein paar mehr Vorträge zu machen diesen Winter.
Okay, dann kommen wir zu eurem Buch. Also es heißt, warum wir immer Sauerkraut an Bord haben. Und ich habe es natürlich gelesen und dachte so, also nee, da gibt's schon besseres Dosenfutter. Und dann dachte ich, ach nee, die haben das Sauerkraut selber eingelegt. Das ist ja spannend. Also ich habe noch nie Sauerkraut selber eingelegt, aber es ist wirklich so lecker, dass man das als Buchtitel nehmen muss.
Na ja, das ist unverzichtbar, du. Nee, ich meine, ja, letztendlich ist es ja so, schon Captain Cook hatte seiner Crew damals Sauerkraut verabreicht, damit die kein Skorbut bekommen, weil das so viel Vitamin C hat. Und letztendlich haben wir das, also das, dieser Titel, der setzt sich so zusammen aus so vielen Tipps von anderen Seglern und auch aus dem, ja, wenn man lange Strecken vor sich hat, wie kann man da Lebensmittel mitnehmen? Natürlich kann ich eine Dose Sauerkraut mitnehmen, aber wir haben das ganz schätzen gelernt, denn Kohl gibt es fast überall auf der Welt, auf dem Markt, ja. Und der ist frisch, der ist unbehandelt, der ist auch nicht vorher gekühlt oder sowas. Und den kann man halt prima verarbeiten. Und das macht eigentlich total Spaß, den zu kneten. Und das ist so eine meditative Tätigkeit. Mhm. Und letztendlich, hat es so viele Aspekte in sich, so diese, dass wir dieses Rezept überhaupt erst über Tipps von anderen Seglern bekommen haben, dass wir uns proviantiert haben, nämlich mit dem, was da war, und das war häufig Kohl. Und dass man sich auch beschäftigt hat mit langen Überfahrten, was kann man da irgendwie zubereiten, was kann man haltbar machen. Und somit ist die Idee auch entstanden irgendwie zu dem Titel.
Ja, der ist ja schön, der ist ja catchy, ne? Also der macht ja absolut Sinn. Also ich finde ihn wirklich lustig.
Man kann halt auch eine sehr super gute Zeit haben auf dem Ozean, ja. Das heißt nicht, dass man, wir waren ja auch mehrere Wochen unterwegs am Stück, ja. Und das heißt dann nicht, dass man nach einer Woche dann die Chinasuppe oder die Dose Ravioli aufreißen kann. Also wir haben da durchaus, da haben wir sehr, sehr viel gelernt, da haben wir genau diese Tipps bekommen, wie Claudia eben auch sagte. Und also wir haben zum Beispiel ein wunderbares Weihnachtsmenü immer mitten auf dem Pazifik. Das bestand aus eingekochten Lebensmitteln, das bestand aus eingesäuerten Lebensmitteln. Und auch das ist ein Wissen, was wir uns halt durch genau diese Fragen, die wir erfahreneren Seglern gestellt haben, angeeignet haben.
Ich kann halt auch jeden Tag Fisch essen, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten. Und das finde ich auf den großen Überquerungen halt auch immer toll. Also morgens Thunfisch, mittags Thunfisch, abends Thunfisch. 3 Wochen lang finde ich, also für mich geht das, für viele Menschen geht das nicht.
Wir haben uns sehr gefreut, denn jetzt in Griechenland hat Jona auch gleich erstmal einen Thunfisch gefangen.
Wirklich?
Und dann haben wir aber wieder Ceviche frisch gegessen. Och, und das ist sowas ja. Leckeres. Also man kann so viel mit Fisch auch machen.
Also ich habe gehört, dass Griechenland überhaupt keinen Fisch mehr hat. Deshalb ist das natürlich Wahnsinn, dass ihr da einen Thunfisch geholt habt.
Ja, hat Jona den einzigen Fisch, der noch da war, rausgeflogen. Ja,
ich gestehe. Nee, gibt doch Regionen, wir wollten ein bisschen mehr, aber es ist ein Trauerspiel. Ja, wirklich. Und wir haben uns viel mit den Einheimischen unterhalten. Es ist sehr viel weniger geworden. Und jetzt, aber sie fangen an, daran zu arbeiten und Schutzzonen einzurichten. Und es bleibt zu hoffen, dass das Ganze sich dann auch wieder erholt und verbessert.
Ich würde zum Schluss gerne noch auf euch als Pärchen eingehen. Wie arbeitet ihr zusammen an so einem Buch? Also schreibt ihr zusammen oder schreibt eine vor und der andere korrigiert oder umgekehrt oder wie läuft das?
Meistens schreibt eine vor.
Dachte ich es mir doch.
Naja, nee, also eine, aber manchmal auch eine, ja. Und aber komplett. Und dann guckt die andere sich das an und dann wird ergänzt oder nicht ergänzt. Also wir streiten uns nicht dabei. Selten.
Meistens.
Meistens nicht. Nee, aber eigentlich sind die Kapitel dann sozusagen entweder gerüstmäßig, wenn einem nicht so viel dazu einfällt, fertig. Dann ergänzt Jonathan oder so, oder ich habe das schon so gut im Kopf, dass Jona kaum noch ergänzen muss oder sowas. Oder du hast auch 2, 3 auch komplett geschrieben oder 4.
Ja, ich habe mir die tatsächlich, auch wenn es klingt so ein bisschen klischee-mäßig, aber meistens mehr so die technischeren Bereiche, weil so war das auch irgendwie bei uns am Boot so ein bisschen aufgeteilt, dass so die Technik, das liegt mir irgendwie und damit beschäftige ich mich und ich arbeite ja jetzt auch als technischer Redakteur und das ist eher so mein Feld, so dass ich so bearbeite.
Ja, spannend. Und seid ihr beide sehr pingelig und akribisch oder wie würdet ihr euch einschätzen beim Schreiben und Korrigieren?
Naja, wir haben viel dazugelernt, sage ich mal so. Durch das erste Buch, ja, da gibt es ja immer so schöne, nette Lektoren und die lesen das und sind vielleicht gar nicht so stark mit dem Segeln oder mit der Materie vertraut. Und dann gibt es natürlich Fragen, wo man selber noch so Scheuklappen auf hat, wo man denkt, ja, das muss doch jeder verstehen. Also ist doch klar, als Segler erlebt man das und das und man benutzt die und die Worte. Aber nee, wenn dann nochmal ein bisschen näher nachgefragt wird, dann merkt man manchmal selber, wie betriebsblind man da auch schon geworden ist.
Ja, klar.
Das ist eigentlich ganz gut für mich zum Beispiel gewesen, um mich ein bisschen mehr zu überprüfen, kann das jetzt wirklich jeder verstehen, was ich da sagen will? Oder auch bei Jona gucke ich auch drauf und er guckt auch bei mir drauf. Also so, dass wir sehen, das ist nicht pingelig, sondern das ist eigentlich eher so, wir möchten Leute erreichen und da möchten wir auch die richtige Sprache dafür finden.
Und da haben wir auch sehr viel gelernt und uns sehr viel, auch sehr viel Freude dran. Wir haben tatsächlich auch mal vor dem ersten Buch mal so einen Kurs zum autobiografischen Schreiben besucht und tauschen uns da viel mit drüber aus, auch mit anderen, die schreiben. Und ja, die Sprache ist ein interessantes Glied, wo man sehr, sehr viel herausholen kann aus dem Text, wenn man das eine oder andere Wort einfach umdreht oder was mal aus einem Adjektiv ein Verb macht oder so. Das ist, also es macht Spaß. Und das macht uns dann auch Freude, wenn wir das Buch dann irgendwie mit Abstand dann selbst in die Hand nehmen und selber durchlesen und sagen, das war jetzt irgendwie spannend, das hat jetzt Spaß gemacht. Ja.
Und geht es euch auch so, dass ihr jedes Mal dann sofort einen Rechtschreibfehler findet?
Nein, nicht in unserem Buch.
Okay, das ist sehr beruhigend.
Doch, doch, klar, das passiert natürlich.
Das ist unglaublich, ne?
Aber ich muss gestehen, bei diesem Buch habe ich noch keinen gefunden.
Ja, da hat die KI eingegriffen.
Ich habe einen Kommafehler gefunden.
Ja. Nicht schlimm, nicht schlimm.
Also bin ich doch pingelig, scheinbar.
Claudia, erklär uns zum Schluss, warum Bananenboot? Das müssen wir noch aufklären vom Anfang.
Ja, also die alte Inti, die erste Inti, war ja nun nicht so groß und auch eher schmal. Und dann hatten wir uns gedacht, da irgendwo so ein aufblasbares Beiboot drauf zu packen und das in der Sonne, mit der UV-Strahlung und so. Und das an Strand schleppen vielleicht über Korallen und so, das ist uns nichts. Und deswegen haben wir uns gesagt, das kann man zusammenklappen, dieses Boot. Und das kann man auch rudern. Das ist nicht so schwierig wie so ein anderes Beiboot. Und da hatten wir uns dann gedacht, ja, wir nehmen dieses Bananenboot. Und am Ende war
das... Und das euch zugelaufen, oder?
Nein, wir haben das gekauft bei eBay. Doch. Und... Aber es hatte eben auch seine Tücken, mit diesem Boot unterwegs zu sein. Man konnte es nicht hinten anbinden und hinterher schleifen. Das hat sich dann umgedreht und war voller Wasser. Ich bin damit mehrmals gekentert. Jona ist damit mehrmals gekentert. Also, weil du konntest halt einen 2 PS Motor nur dranhängen. Und am Ende war das so wobbelig, dass es manchmal uns fast da
eingeknickt und
verschlungen hat.
Deswegen nenne ich es auch liebevoll die Mördermuschel.
Die Mördermuschel, genau. Aber für uns war das praktisch.
Okay, aber warum hattet ihr nicht die Idee, einfach einen Sub mitzunehmen?
Damals war noch gar nicht so.
Ah, okay.
Ich meine, wir sind 2013 gestartet und da sind auf dem Wannsee da vereinzelt immer mal
komische Menschen gewesen.
Die fanden wir ganz komisch irgendwie und das hieß irgendwie auch Hawaiianisches, weiß ich nicht. Also für uns war das noch so ein bisschen was Exotisches, ehrlich gesagt. Das war noch nicht so inflationär zu kaufen, gab es das noch nicht so wie jetzt.
Das war sehr exklusiv, aber ich muss dazu sagen, jetzt haben wir zwei Subs.
Ja.
Und wir haben es unterwegs dann sehr schätzen gelernt, vor allem im Pazifik. Das war dann haben wir die ersten Boote gesehen, die eins dabei hatten und das ist ja auch praktisch. Du willst mal
total.
Zum Nachbarboot, hüpfst drauf.
Musst keinen Motor anschmeißen.
du weißt das ja wahrscheinlich am besten, aber es wird natürlich spannend, wenn du dann an Land bist und dann geht natürlich Wind und Welle hoch. Da muss man sich dann schon ein paar Techniken überlegen, wie man wieder zurückkommt, aber
auch ja, auf das jeden ist Fall ja möglich. Ja. Ne? Also es gibt immer Grenzen, ne? Also ja, je nachdem, wie stark die Welle dann sich aufbaut, kommst du halt auch wirklich nicht mehr zurück
beim Sub. Ja, ich habe das schon dann irgendwie auf Knien und so, aber das ist dann natürlich auch eine nasse Angelegenheit. Das ist natürlich im Pazifik egal, wenn man einen wasserdichten Beutel dabei hat, wo man seine Sache drin stauen kann, aber so für die Nordsee ist das dann natürlich interessant mit so kaltem Wasser und so. Also, naja. Jetzt haben wir auf jeden Fall eins und wir haben viel Spaß dran.
Ja, das ist gut. Zum Schluss, ich weiß es von mir, ich habe ja, wenn ich ein Projekt fertig habe, schon wieder das nächste und übernächste im Kopf. Wie ist es bei euch?
Naja, mal gucken. Also diese Reise, Claudia hat es eben gesagt, die müssen wir erstmal verdauen. Ja, also das braucht immer durchaus so ein bisschen, dass wir das erstmal so verinnerlicht haben. Aber ich könnte mir gut vorstellen, da auch wieder, dass wir da wieder ein Buch draus machen und vielleicht auch eine Vortragsreise daraus machen. Mal sehen, wir müssen jetzt erstmal das ganze Material sichten, was wir jetzt gemacht haben auf der Reise, die ganzen Fotos, die wir geschossen haben und so weiter. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Und
spannend.
Du hast gesagt, wir sind wieder in Griechenland. Wir freuen uns riesig, das Mittelmeer zu erkunden. Für uns immer noch eins der schönsten Flecken der Erde.
Für mich auch. Ich glaube, es ist für mich ist es das schönste Meer.
Ja. Also eine Vortragsreise mit den Bildern, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil das ist, das ist auch so eine schnuckelige Reise eigentlich. Die ist irgendwie auch so ein Sommermärchen. Und das, dabei ist viel entstanden und wir haben viel erlebt und gibt auch Anekdoten und da hätte ich Lust zu.
Na schön.
Ja, vielleicht auch mal diese bis oft unterschätzte Region der Europas zu zeigen, ja. Also wir waren total begeistert von Serbien und von Bulgarien, von den Menschen dort und von der Vielfaltigkeit dieser Länder und also das vielleicht auch ein bisschen in die Clubs hier zu tragen, das wäre bestimmt eine interessante Idee.
Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Danke euch beiden.
Danke dir, Tim. Wie immer eine große Freude mit dir
ein Interview zu machen. Für mich auch jedes Mal. Und wir sehen uns ja auch bald bestimmt privat wieder. Und für euch da draußen, wenn ihr, warum wir immer Sauerkraut an Bord haben, 33 gute Fragen für lange Segelreisen gewinnen wollt, dann müsst ihr folgende Frage beantworten. Wie hieß das erste Boot von Claudia Klavin und Jonathan Buttmann? Wenn ihr das wisst, schreibt uns an podcast@delius-klasing.de und dann schicken wir euch das Buch zu. Das Ganze gilt bis zum nächsten Podcast.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.